Ja, hallo meine lieben Podcast-Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Und ja, ich freue mich sehr auf diese Folge hier zum Ende dieser Woche. Wir reden über die letzten beiden Bundesligaspieltage. Über den letzten haben wir auch noch gar nicht geredet. Dann war unsere Woche DFB-Pokal. Einige Transfer-News gibt es auch noch. Diversen Ärger gibt es und zudem gibt es auch wieder was in der Formel 1 drüber zu sprechen. Und zwar ja eigentlich einiges neben ein paar Autos, die bekannt gegeben wurden, ist noch eine andere große News dazu gekommen, aber dazu gleich mehr. Mit dabei ist heute natürlich auch wieder der Philipp.
Ja, hallo unsere lieben Hörer. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Woche. Wir melden uns jetzt hier am Ende der Woche. Wir haben uns entschieden, nach dem Bundesliga-Spieltag erst die Folge zu bringen, weil dann konnten wir dann jetzt die letzten beiden Spieltage unter einen Hut packen, dazu noch DFB-Pokal und halt, wie Marvin auch schon gesagt hat, die News in der Formel 1, Transfers und so weiter. Wir denken wieder eine lange Folge. Aber wie sonst immer, glaube ich, sprechen wir erstmal über unsere eigene Woche oder unsere vergangenen anderthalb Wochen. Wir haben mal, ich glaube, vor, also jetzt nicht letzten, sondern vorletzten Donnerstag haben wir, glaube ich, aufgenommen. Ja, es war eigentlich wieder relativ viel los. Viel Arbeit gewesen, war viel auf der Arbeit. Du ja auch dann. Fußball war viel mit einer englischen Woche mal wieder. Jetzt ist ja auch wieder eine englische Woche. Und ja, ich war gestern in Osnabrück mal wieder an der Bremer Brücke im Stadion und da gab es auch ein gutes Fußballspiel zu sehen. Der VfL konnte mal wieder gewinnen. Jetzt zum sechsten Mal in Folge. Die sind echt auf einem sehr, sehr guten Weg. 7 Siege in 8 Spielen. Also bei denen läuft es sehr gut. Man kann jetzt so langsam mal vielleicht wieder Richtung Aufstieg schielen. Wäre natürlich sehr, sehr schön, weil andere Konkurrenten wie Saarbrücken auch gepatzt haben. Und ich habe mir noch ein Modellauto gekauft, eins von Charles Leclerc von Luxmat vom britischen Grand Prix 2021. Das war noch ein Highlight, sage ich mal, eines der Highlights. Und sonst hat man natürlich die Pokalspiele und die Bundesligaspiele aufmerksam verfolgt und halt auch das. Oder das Grund oder das Hauptthema, sage ich mal, jetzt beim FC Bayern mit Manuel Neuer da, hat man das mal wieder verfolgt und natürlich auch kritisch verfolgt als Bayern-Fan.
Ja, bei mir sah die Woche eigentlich relativ entspannt aus. Diese Woche ausnahmsweise mal kein Stadion, war das zweite Heimspiel in dieser Saison, was ich nicht miterlebt habe. Bei Wolfsburg, gegen Augsburg war ich in der Hinrunde nicht und jetzt gegen Leipzig war das zweite Heimspiel, bei dem ich leider nicht sein konnte. Dafür war ich gestern beim Handball und zwar beim VfL Gummersbach. DHB-Pokal-Viertelfinale sind sie leider ausgeschieden. War trotzdem nochmal cool da zu sein. Ich war da früher sehr oft, hatte da sogar meine Saison eine Dauerkarte. Ich bin nicht mal Fan von dem Verein, aber es ist halt hier der regionale Verein und dann habe ich einfach. Wollte ich einfach Handball sehen und habe mir dann da eine Dauerkarte geholt, weil das eigentlich für den Preis ja recht attraktiv war und wenn man dann da Zeit hatte, konnte man da einfach dann hingehen. Das war sehr cool und seitdem, also dann sind sie abgestiegen, dann waren sie 3 Jahre in der zweiten Liga und seitdem war ich jetzt dort auch nicht mehr und auch jetzt in der neuen Saison war ich bisher noch nicht da, seitdem sie wieder Bundesliga spielen, aber dann war ich jetzt mal da und es war schön, es nochmal mitzuerleben und nochmal da zu sein, werde ich definitiv, wenn es passt, auch nochmal öfter machen. Das war so das, was ich dann dafür gemacht habe. Trotzdem tat es wenig, im Stadion sein zu können. Und da kommen wir dann, denke ich, dann auch mal direkt zur Bundesliga und dann kann ich ja direkt mal anfangen. Nach dem letzten Stand, wo wir über den FC Bayern München gespielt hat, gegen den FC Bayern München gespielt haben, waren ja die letzten Spiele jetzt gegen Schalke letztes Wochenende und dann jetzt dieses Wochenende eben zu Hause gegen Leipzig. Fangen wir mal mit dem Schalke-Spiel an. Muss ich sagen, war ich trotz des Punktgewinns und trotz, dass man nicht besiegt wurde, trotzdem nicht zufrieden mit. Ich habe damit gerechnet, dass die Schalker stark auftreten werden. Das haben sie auch getan, konnten trotzdem das Tor nicht treffen. Alles schön und gut, man hat starke Schalker gut verteidigt. Auf der anderen Seite hat man aber wieder das Problem gesehen, was man bei Köln relativ häufig sieht, und zwar, dass sie gegen schwache Gegner einfach nicht das Spiel auf den Rasen bekommen. Also Wenn man sich mal überlegt, Köln hat gegen keinen Champions-League-Teilnehmer, nee, stimmt gar nicht. Also auf jeden Fall gegen die Top 3 aus der letzten Saison haben sie kein Spiel verloren. Sie haben gegen Dortmund gewonnen. Sie haben gegen Leipzig jetzt zweimal unentschieden gespielt und gegen Bayern auch unentschieden. Und nur gegen Leverkusen, dem einzigen Champions-League-Teilnehmer, gab es ja eine bittere Niederlage, die auch komplett unverdient war. Also da sieht man so ein bisschen das Problem. Und wenn man sich, also ich weiß gar nicht, wann, ich glaube, Köln hat jetzt auch über die letzten Saisons, also ich glaube, seit dem Wiederaufstieg, ich wüsste gar nicht, dass sie da ein Spiel gegen Dortmund verloren haben. Also ich glaube, sie haben unentschieden gespielt oder gewonnen.
Ja,
Also,
doch,
oder.
letztes, also 2021, haben sie, glaube ich, 2-0 in der Hinrunde verloren gegen Dortmund. Da hat Tigges sogar ein Tor gemacht
Stimmt,
gegen Köln,
stimmt,
meine
stimmt.
ich.
Ja, stimmt. Ja, ja, stimmt, hast recht. Ja, doch, dann. Ja, aber trotzdem, gegen diese guten Mannschaften, egal wie es läuft, bei Köln sind sie immer gut. Also, außer gegen Bayern, da gibt es eigentlich meistens auch auf die Mütze. Aber so gegen Leipzig und Dortmund zum Beispiel spielt man auf FC-Seite einfach immer gut. Aber dann kommt so eine Mannschaft wie Schalke, die komplett in der Krise steckt, für die das ein Must-Win-Spiel ist, wo sie alles geben und trotzdem meiner Meinung nach einfach nicht gut sind. Und dort kriegt man einfach nichts auf die Kette gegen Schalke. Man hat offensiv nicht wirklich eine gute Chance kreiert. Man hat bei Weitem nicht das Spiel gezeigt, was man in den anderen restlichen Spielen bisher dieses Jahr gezeigt hat, mit der Aggressivität, mit der Agilität, mit der Effizienz, mit dem Willen, nach vorn zu spielen. Das hat man alles nicht gesehen, auch wenn ich das Spiel nicht komplett geguckt habe. Aber ja, es war einfach enttäuschend und dann ging das Spiel eben am Ende 0:0 aus und damit bin ich einfach nicht zufrieden, weil meiner Meinung nach man einfach auch mal gegen so eine Mannschaft einfach mal seinen Stiefel spielen sollte, wenn man da so aufgetreten hätte wie gegen die Bayern. Ja, meiner Meinung nach ist das, ja, ist das fraglich, warum man das dann in so einem Spiel nicht hinkriegt. Also das ist ein Problem, was man oftmals hat. Dafür dann jetzt dieses Wochenende gegen Leipzig bin ich wieder sehr zufrieden mit der Leistung. Gleiches Ergebnis, auch 0:0, aber ich würde sagen, auch wenn ich das Spiel zum großen Teil nicht gesehen konnte, eher ein 0:0 der besseren Art. Also ja, ein heikles Spiel hatte man auch durchaus die Chancen zu gewinnen. Hatte, glaube ich, in der ersten Halbzeit ein Doppelpfostenpech. Ja, und dann in der zweiten Halbzeit hat man auch sehr gut gespielt, wo ich es gesehen habe. Man hat sehr früh angelaufen, man hat frühe Ballgewinne sogar in Leipzigs Hälfte geholt. Man hat sie sehr unter Druck gesetzt. Leipzig wusste nicht so ganz, was sie mit dem Ball anfangen sollten und haben meistens eher Konter gefahren. Ja, also das hat mir dann wieder sehr gut gefallen. Es war wieder das komplette Gegenteil dazu. Und am Ende ist Köln bisher in diesem Kalenderjahr nach jetzt 4 Spielen, davon Spiele gegen starke Bremer, gegen Bayern und gegen Leipzig, die ja auch eine riesige Serie aktuell hinlegen. Ja, ist es sehr zufriedenstellend. Also noch keine Niederlage, natürlich 3 Unentschieden. Auch nicht das, also gegen Leipzig mit dem Unentschieden bin ich völlig zufrieden. Gegen Bayern auch natürlich sehr ärgerlich, dass man da die 3 Punkte nicht übers Ziel retten konnte. Und gegen Schalke bin ich eher unzufrieden mit dem Ergebnis. Also ja, insgesamt aber trotzdem bisher ungeschlagen. Jetzt kommt nächste Woche Frankfurt. Auch das nächster Härtetest. Auch das wird kein einfacher Gegner. Die Frankfurter auch sehr, sehr gut in Form. Also die Kölner jetzt aktuell mit einem ziemlich harten Brett, was sie durchbrettern muss. Also jetzt kommt dann eben Frankfurt. Dann geht's auswärts nach Stuttgart. Auch das keine einfache Aufgabe, auch wenn das dann wieder ein Spiel ist, wo man dann der Favorit ist und wo man gewinnen muss, mal wieder. Ja, und dann geht es dann heim auch weiter gegen Wolfsburg. Also, und dann auswärts nach Union Berlin. Also, das sind jetzt schon Kracherspiele auch noch. Und auch jetzt die ersten Spiele waren nicht schwer. Auch gegen Schalke, nicht leicht, meine ich natürlich. Auch gegen Schalke war kein leichtes Spiel, weil. Für Schalke muss man ganz ehrlich sagen, das haben wir auch in der letzten Folge angesprochen, das war ein Must-Win-Spiel. Und auch die können mit diesem Unentschieden, was sie dort errungen haben, nicht zufrieden sein. Also das hätten sie gewinnen müssen eigentlich. Es war ein ganz wichtiges Spiel. Haben sie nicht hingekriegt. Deshalb bisher mit der Saison zufrieden. Ich hoffe, dass man gegen Frankfurt ähnlich die Stirn bieten kann. Man hat im Hinspiel 1:1 gespielt. War lange 0:0, wo man dann spät das 1:0 kassiert hat und dann aber auch noch zum 1:1 ausgleichen konnte. Also auch das wird ein hartes Spiel, aber ich bin recht zuversichtlich, dass man auch da wieder ja, ein gutes Spiel auf die Kette bringen kann. Man muss aufpassen bei den Frankfurtern, vor allem offensiv. Ich glaube, sie haben in dem gesamten Kalenderjahr, wurde in der Zusammenfassung gesagt, 2 Torschüsse gehabt, die nicht drin waren. Also 2 Schüsse, die aufs Tor kamen, die nicht drin waren. Das ist schon sehr, sehr krass. Und sie haben ja einige Tore gemacht, kommen wir gleich ja sicher auch noch zu sprechen. Ja, bin ich mal gespannt, aber jetzt überlasse ich dir erstmal die Worte zu deinen Bayern.
Ja, es kriselte ein bisschen bei den Bayern, weil man konnte ja vergangene Woche gegen Frankfurt wieder keinen Sieg holen. Das war dann das dritte Unentschieden in Folge. Man konnte zwar in Führung gehen durch Leroy Sané, konnte aber dann halt diese Führung nicht bis zum Ende verwalten. Kolo Muani hat da dem Ganzen so einen Strich durch die Rechnung gemacht und hat auf 1-1 gestellt, was auch ja nicht unverdient war. Bayern hat jetzt, sage ich mal, in dem Spiel oder auch in den Spielen davor nicht komplett schlecht gespielt. Außer jetzt vielleicht im Spiel gegen Leipzig, gegen Köln war es an sich ja auch okay, aber man wirkt halt oft ideenlos, finde ich. Und man hat sich einfach nicht so diese klaren Torchancen rausgearbeitet. Das hat halt einfach, ja, ist einfach aufgefallen, diese Kreativität eigentlich, die in Bayern spielt, aber vor allem durch solche Spieler wie Musiala oder auch Mané, Müller. Okay, Mané ist jetzt fällt, aber Müller, Sané, Gnabry, Coman, das hat irgendwie so ein bisschen gefehlt, auch gegen Frankfurt. Und da konnte man halt nur 1-1 spielen, was ja das dritte Unentschieden dann in Folge war. Dann unter der Woche hat man dann, sage ich mal, ja, ein Statement gesetzt, und zwar das nicht nur auf dem Platz, sondern vor allem auf dem Transfermarkt mit der Verpflichtung von João Cancelo, die komplett überraschend kam für mich. Also man hat ja generell nichts davon gehört. Und plötzlich ist er in München gelandet und er wurde dann ausgeliehen vom FC Bayern bis zum Ende der Saison, hat auch eine ja, Ablösesumme von 70 Millionen. Also falls Bayern diese Kaufoption dann zieht, gehört er ab dem Sommer den Bayern. Und das war auf jeden Fall wieder eine Brazzo Masterclass. Also früher hat man den guten Mann sehr gehatet, aber mittlerweile, was er für Transfers eintütet, ist einfach nur Weltklasse. Im Sommer hat man ja ihn schon sehr für seine Transferpolitik gelobt. Und jetzt, dass man so einen Spieler wie Cancelo noch holen kann, der einer der besten Außenverteidiger der Welt ist, ist sehr, sehr wichtig. Vor allem kann man dann halt auch mal in der Liga ja rotieren. Man kann dann mal Davis rauslassen, weil Cancelo kann links und rechts spielen. Man ist dann auf den Außenverteidigerpositionen in der Champions League gegen PSG super gerüstet. Da hat man mit Davis einen der besten Linksverteidiger, mit Cancelo einen der besten Rechtsverteidiger der Welt. Also an den Positionen wird es auf jeden Fall beim FC Bayern nicht mangeln. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr stark. Man hat ja auch noch gute Backups da. Und wenn Masraoui ja wiederkommen sollte nach seiner Verletzung, dann kann er ja auch spielen. Er hat ja auch gute Leistung gezeigt. Aber weil er halt verletzt ist und Pavard Bayern ja womöglich im Sommer verlässt oder so gut wie safe den FC Bayern verlässt, war es nötig, noch einen guten Rechtsverteidiger zu holen. Und das hat man auf jeden Fall mit João Cancelo gemacht. Der hat dann auch direkt unter der Woche im Pokal gegen Mainz gespielt, hat auch direkt eine Vorlage gemacht für Erik-Maxim Choupo-Moting und generell ein sehr, sehr ja, starker und wieder ja, dominanter Auftritt von den Bayern. Das war wieder so ein bisschen Bayern-like. Da hat man eine gute Leistung gezeigt. Mit einem 4-0-Sieg in Mainz hat man dort locker das Weiterkommen fixiert. Und ja, ich bleibe jetzt noch kurz beim rein Sportlichen. Ich komme jetzt gleich noch zu der Sache mit Manuel Neuer. Jetzt heute hatte man ein wichtiges Auswärtsspiel in Wolfsburg. Nach der Unentschieden der Liga war es wichtig, vor allem nachdem Union gestern gewonnen hat und zwischenzeitlich die Tabellenführung hatte, wieder ein Ausrufezeichen zu setzen und mal wieder einen Sieg einzufahren. Das ist auch dem FC Bayern gelungen. Man hat in den ersten 20 Minuten sehr effektiv gespielt. Man hat aus 3 Chancen 3 Tore gemacht. Cancelo wieder mit einer Vorlage, Coman mit 2 Toren. Thomas Müller mit einem Tor, der heute oder der jetzt die letzten beiden Spiele Kapitän war, der hat auch wieder gute Leistung gezeigt. Vor allem nachdem er ja vor Jahresende noch vor der WM viel verletzt war, dann Corona hatte und so weiter, war es für ihn mal wieder schön, dass er getroffen hat. Und ja, das Final war ein absolutes Traumtor von Kingsley Coman nach Flanke von Cancelo, haut er ihn dann aus der Luft mit der Innenseite aus gut 16, 17 Meter einfach rein, unhaltbar für Castells. Also das war wirklich sehr, sehr gut. Und da dachte man, ja, jetzt hat Bayern die Kontrolle über das Spiel, das wird ein sehr, sehr einfaches Spiel. Dem war aber nicht so. Die Wolfsburger haben auch schon zu Beginn sehr, sehr hoch gepresst und sie haben, obwohl sie dran hinten lagen, das auch so weitergemacht. Dafür muss man sie loben. Sie haben mutig gespielt, konnten sich dann kurz vor Halbzeit auch belohnt mit dem Treffer zum 3:1. Dann nach dem Wiederanpfiff ging es genauso weiter. Die Wolfsburger waren griffig und ja, waren auch dem 2:3 echt nahe. Und als dann Kimmich in der, ich glaube, 55. oder 56. Minute dann die gelb-rote Karte bekommen hat, absolut unnötig, dachte man, ja, jetzt wird es sehr, sehr schwer für die Bayern. Kimmich hatte zuerst seine erste gelbe Karte durch einen unnötigen Schubser sich geholt. Also da gab es Freischuss für Wolfsburg und dann hat er eine kleine Meinungsverschiedenheit mit dem Wolfsburger, hat ihn dann geschubst, was komplett unnötig war. Da hat er für eine gelbe Karte bekommen und dann begeht er halt einfach ein dämliches taktisches Foul. Es wurde dann auch noch vom Kommentator von der Zone ein bisschen, ja, hat er so ein bisschen hinterfragt, ob es wirklich eine gelb-rote Karte war. Allerdings, ja, man muss schon sagen, Maximilian Arnold lässt sich da sehr, sehr leicht fallen und nimmt den leichten Kontakt von Kimmich sehr, sehr dankend an. Allerdings, ja, hält Kimmich ihn ganz leicht und das ist dann halt einfach ein taktisches Foul. Und er hat dann auch zu Recht die gelb-rote Karte bekommen, muss man ohne Wenn und Aber so sagen. Darüber hat sich Julian Nagelsmann sehr, sehr drüber aufgeregt. Der ist da richtig ausgerastet an der Seitenlinie, was ich auch verstehen kann. Weil es sah wirklich danach aus, als könnte Wolfsburg nochmal rankommen. Aber dann nach der roten Karte war es plötzlich wieder, waren es die Bayern wieder, die das Spiel in der Hand hatten, konnten dann wieder durch viel Ballbesitz Ruhe ins Spiel bringen. Und Jamal Musiala hat dann ja in seiner unnachahmlichen Art da das 4 zu 1 gemacht, hat 4-5 Wolfsburger stehen lassen, hat dann ja ins kurze Eck vollstreckt und noch 4 zu 1 gestellt. Damit waren dann, oder waren die Weichen gelegt für den Auswärtssieg. Wolfsburg konnte noch das 4 zu 2 ziehen, hat dann noch ein bisschen Druck gemacht. Allerdings ja, kam da kein weiteres Tor, was für mich natürlich sehr, sehr wichtig war, jetzt nach drei Unentschieden und den Unruhen, die jetzt um Manuel Neuer da waren, wieder einen Sieg zu holen. War sehr gut, damit man jetzt auch wieder Platz 1 zementiert hat an der Tabellenspitze. Und jetzt zu Manuel Neuer, du hast ja sicherlich auch deine Meinung dazu, zu der Geschichte. Da können wir auch ja mal ein bisschen diskutieren. Ich habe ja, ich habe da eine eindeutige Meinung zu der gesamten Geschichte und die ist ziemlich ähnlich wie die Meinung von den meisten Bayern-Fans. Wenn man sich da ein bisschen umkreisen umhört, dann sind da eigentlich fast alle der gleichen Meinung. Manuel Neuer hatte sich jetzt öffentlich in der Süddeutschen Zeitung zu der Entlassung vom Torwarttrainer Toni Tapalovic geäußert, der ja ein sehr guter Freund von ihm war, der unter anderem sein Trauzeuge war und generell ein sehr, sehr enger Verbündeter war. Er war mit ihm ja auch schon bei Schalke zusammen. Er hat ihn ja mitgebracht von Schalke zum FC Bayern. Und ja, ich kann Manuel Neuer verstehen, dass er es nicht gut findet, dass sein Torwarttrainer entschieden wird, dass sein Torwarttrainer rausgeworfen wird, mit dem man sich so gut versteht. Wenn du so lange mit ihm zusammenarbeitest, so eine enge Freundschaft auch hast, dann findest du das scheiße, keine Frage. Allerdings war es Manuel Neuer, der diesen ganzen Stein ins Rollen gebracht hat durch seinen Unfall. Natürlich kann sowas passieren. Ich mache ihm da auch keinen Vorwurf. Allerdings ist es halt so doof, es sich jetzt anhört, seine Schuld, dass der FC Bayern einen neuen Torwart kaufen musste. Man weiß ja nicht genau die Gründe, warum Bayern Toni Tapalovic rausgeworfen hat. Allerdings gab es aus Insiderkreisen, nennt man das so, Probleme, dass er gegen eine Verpflichtung von Jan Sommer war, weil er eine Konkurrenz in ihm für Manuel Neuer gesehen hat. Allerdings muss man den FC Bayern dort verstehen. Der FC Bayern kann nicht in die Champions League mit Sven Ulreich gehen. Das ist ein guter Torwart, keine Frage. Aber mit dem kann man nicht in die Champions League gehen und man musste auf dem Transfermarkt zuschlagen und man musste einen Spieler wie Jan Sommer verpflichten. Das hat man getan. Und man hat damit wieder einen sehr, sehr guten Torwart. Tapalovic hat sich wohl dagegen gestellt und war gegen eine Verpflichtung vom Sommer, da er Neuer immer als unangefochtene Nummer 1 haben wollte. Das war ja auch nie ein Problem, weil Bayern hatte ja nie einen Torwart, der Manuel Neuer nur ansatzweise Konkurrenz machen konnte. Ja, dann gab es ja wohl Streitereien im Verein, er wurde dann rausgeworfen, blablabla. Manuel Neuer hat jetzt ein Interview da gegeben, hat von Herz rausgerissen, geredet, hat gesagt, man hat nochmal ihn runtergerückt, als er schon am Boden lag und so weiter. Und das ist für mich ein schlechter Witz, dass er so ein Interview gibt, muss ich ganz klar sagen. Ich war immer oder ich bin immer noch ein riesen Manuel Neuer-Fan. Ich finde, er ist der beste Torwart, den wir je hatten. Er hatte auch immer von der Außenwahrnehmung einen sympathischen Eindruck gemacht. Er war immer sehr, sehr ruhig, aber wirkte trotzdem immer ja sehr professionell. Und jetzt so ein Interview zu geben, finde ich, vor allem vor jetzt in wichtigen Wochen vor dem Spiel gegen PSG, nicht richtig. Vor allem als Kapitän der gesamten Mannschaft. Sich so in den Vordergrund zu spielen, finde ich falsch. Es wurde sowieso schon so unendlich viel über ihn berichtet, weil er jetzt sich verletzt hatte. Und ja, ich finde, er gießt da unnötig Öl ins Feuer. Er kann das ja im Verein ansprechen. Julian Nagelsmann hat gesagt, dass er mit ihm ja auch schon ein Gespräch geführt hat. Die Vereinsbosse haben sich dazu geäußert, haben gesagt, dass sowas nicht geht. Man möchte das natürlich alles vereinsintern klären. Allerdings habe ich so ein bisschen den Eindruck, als würde Manuel Neuer mit diesem Interview was bewirken wollen. Ich habe das Gefühl, dass er mit sowas vielleicht einen Wechsel provozieren möchte. Ich weiß es nicht, weil anders kann ich es mir nicht vorstellen. Weil, sind wir jetzt mal ganz ehrlich, er muss ja die Entscheidung des FC Bayern verstehen. Der FC Bayern muss einen konkurrenzfähigen Torwart verpflichten, um jetzt in den wichtigen Phasen oder in der wichtigen Phase der Saison konkurrenzfähig zu sein. Und dass man dann einen möglichen Konkurrenten für Manuel Neuer holt, das ist logisch. Und er ist, wie gesagt, so doof es sich anhört, selber daran schuld, dass er sich dort im Skiurlaub so stark verletzt hat. Und er muss dann mit den Konsequenzen leben. Er muss damit leben, dass Bayern einen neuen Torwart holt. Und er muss auch damit leben, dass er, wenn er wieder fit ist, einen ähnlich starken Torwart wie ihn dann gegenüberstehen hat. Und sich dann so zu äußern und so extrem auch, ja, über den Verein zu lästern, finde ich sehr, sehr schwach, vor allem als Kapitän, der seit über 10 Jahren beim FC Bayern spielt, der immer in den höchsten Tönen gelobt wurde vom ganzen Verein. Man hat nie nur eine schlechte Stimme von den Bayern-Bossen gegenüber Manuel Neuer gehört. Natürlich gab es, als er kam, diese Korn-Neuer-Aktion und so weiter. Allerdings gab es von den Verantwortlichen und auch in den letzten 7, 8, 9 Jahren von den Fans nie irgendwelche negative Presse über Manuel Neuer. Und mit so einer Aktion hat er sich selber ein bisschen ins Ausgeschossen. Nicht nur, glaube ich, bei den Verantwortlichen, sondern vielleicht auch bei seinen Mitspielern und vor allem bei den Fans jetzt wieder, bei denen er eigentlich so ein hohes Ansehen hatte, bei denen er ja dieses Korn Neuer, diesen Status nicht weggemacht hat, sondern durch gute Leistung und dass er jetzt, sage ich mal, das so wieder kaputt macht, finde ich sehr, sehr schwach.
Ja, also ich muss auch tatsächlich sagen, also das ist nicht die feine Art und vor allem nicht die Art, die sich für einen Kapitän, ja, für einen Kapitän gehört. Vor allem, wir haben uns schon letzte Folge über die Unruhen beim FC Bayern unterhalten und genau in diese Wunde gießt der jetzt noch, ja, da irgendwelches brennendes Mittel rein. Also es ist einfach der komplett falsche Zeitpunkt, den Manuel Neuer dort gewählt hat. Also zunächst, ich kann die Entlassung von Zapalovic zu 1000% nachzuvollziehen, weil das haben Frank Buschmann und Wolf Fuß auch in ihrem Podcast in der Glanzparade, das ist so ein Format von Sky, gesagt in der letzten Folge. Du musst dir vorstellen, Manuel Neuer verletzt sich. So, der Torwarttrainer ist ja ein sehr, sehr guter Freund von dem Mann, der seit Jahren die Nummer 1 ist und der sich jetzt gerade verletzt hat. So. Dann kommt der FC Bayern und geht nicht mit Ulreich für den Rest der Saison, sondern holt einen der besten Bundesliga-Keeper als ja, Ersatz für den verletzten Neuer. So, als FC Bayern muss man jetzt damit rechnen, dass Zapalovic nicht daran interessiert ist, diesen Sommer so gut werden zu lassen, dass er Neuer auf die Bank verdrängt. Als Freund von Manuel Neuer würde er ja nicht wollen, dass Neuer auf der Bank sitzt und dafür Jan Sommer spielt. Das muss man einfach so sagen, so weit reichen vorher. Und deshalb kann ich diese Entscheidung von dem FC Bayern zu 100% nachvollziehen, dass man dort den professionellen Weg geht, weil es sein könnte, dass diese Freundschaft sich auf die Leistung von Jan Sommer und auf die Leistung, die Zapalovic erbringt, auswirkt. Und das kann ich zu 100% nachvollziehen und ist auch völlig verständlich, weil das einfach zu, ja, keine Ahnung, was führen könnte. Ja, deshalb und was Neuer dazu sagt, ich glaube, Neuer weiß selbst, wir haben es ja auch schon direkt nach der Entlassung von Zapalovic, wo man ja von Unruhen im Verein und so geredet hat und kein gutes Verhältnis zwischen Nagelsmann und ihm, haben wir ja auch schon darüber geredet, dass diese Entlassung zu 100% einfach nur was mit der Verletzung und der Verpflichtung dann von Jan Sommer zu tun hat. Und das zeichnet sich ja jetzt einfach auch noch mehr ab. Also ich habe einfach das Gefühl, dass Manuel Neuer jetzt dann auch gerade merkt, dass seine Zeit beim FC Bayern jetzt zu Ende sein könnte als Nummer 1 durch diese Verletzung. Dass er vielleicht auch an sich selbst ein bisschen hadert, weil er sie ja selbst verschuldet hat mit seinem fahrlässigen Verhalten sozusagen. Auch wenn meiner Meinung nach es ja kein Problem ist. Er darf jetzt seinen Urlaub ja
Es kann
leben, wie
ja
er muss.
passieren, es kann
Es
ja
ist ein, es
passieren.
ist halt ein, es ist halt ein Unfall gewesen. Da kann niemand am Ende was für. Aber es ist halt dann trotzdem auf seinen eigenen Mist gewachsen. Also ich glaube, da macht man sich halt auch Gedanken drüber, weil er sich ja damit eventuell dann seine Karriere als Nummer 1 Torwart beim FC Bayern beendet hat.
Und auch bei der
Und
Nationalmannschaft.
ja, genau. Und ja, also meiner Meinung nach ist das einfach so ein bisschen das, was Neuer gerade merkt. Und deshalb kommt dann vielleicht auch dann so ein fahrlässiges Interview, was meiner Meinung nach einfach von vorne bis hinten einfach ja die falsche Idee war, vor allem in dieser Phase, wo bei Bayern über alle Kleinigkeiten diskutiert wird, macht man dann so ein großes Fass auf. Also ja, einfach ja sehr fragwürdig. Und was dann auch dazu kommt, also jetzt kann man natürlich froh sein, dass die Bayern heute gewonnen haben. Ich habe das Spiel nicht gesehen, deshalb weiß ich jetzt nicht, inwiefern die Leistung sich vielleicht verbessert haben oder nicht. Sie haben zumindest 4 Tore geschossen. Das lief dann schon mal deutlich anders als in den letzten Spielen, sogar in Unterzahl noch erfolgreich gewesen. Also das ist ja schon mal positiv zu betrachten. Aber generell im Verein auch die Diskussion unter der Woche, wo Nagelsmann vor dem Mainz-Spiel in einem Interview gesagt hat, dass er sich mit den, dass sich alle zusammengesetzt haben und ja, ein Gespräch geführt haben und sich über die aktuelle Situation ausgetauscht haben. Und dann Kimmich danach sagt, es gab kein Gespräch und das stimmt so nicht. Und dann Nagelsmann meinte, ja, es gab auch kein offizielles Gespräch, die Spieler haben sich in der Kabine ausgetauscht. Sowas ist einfach unnötig. Also verstehe ich auch, also ich finde, Nagelsmann geht, ist, da merkt man halt auch das Alter von Nagelsmann, finde ich, in vielen Teilen. Das sind einfach dann auch keine Aussagen, die man in den Situationen vielleicht treffen sollte. Also genau, es bringt nur wieder unnötige Diskussionen und wir wissen beide, dass beim FC Bayern jede Kleinigkeit hochgehievt wird. In der Situation befindet er sich halt. Wenn er das bei RB Leipzig oder bei Hoffenheim gesagt hätte, wäre das was komplett anderes. Da hätte es halb so wenig gejuckt, aber wenn der FC Bayern 3 Spiele in Folge nicht gewinnt, dann ist das die größte Sache der Welt. Und ja, das finde ich, ist dann auch manchmal ein bisschen schlecht gemanagt von Julian Nagelsmann in den Fällen, auch wenn ich ihm da gar keine Vorwürfe machen möchte. Aber es
Er
ist halt
steht
der
halt,
FC.
sage ich mal, immer im Blick der Öffentlichkeit. Also es ist ja so, dass beim FC Bayern, wie du es gerade schon gesagt hast, alles wie bei einem Schwamm aufgesaugt wird und man versucht aus jeder Kleinigkeit irgendeine Schlagzeile zu machen. Also das ist einfach so, das ist halt beim FC Bayern so, das ist halt so, weil das halt, sage ich mal, ja, das hört sich jetzt so doof und so arrogant gesagt an, weil das, sage ich mal, der Verein ist, der in Deutschland die meisten Leute interessiert. Weil da kann man über die Bayern kann man am besten Schlagzeilen schreiben, weil da halt die besten Spieler sind Deutschlands, weil das der erfolgreichste Verein ist und so weiter. Weil sowas lässt sich immer gut vermarkten. Und halt vor allem, wie du es gerade schon gesagt hast, in so einer Situation mit einer Mini-Krise, mit 3 sieglosen Spielen der Bundesliga, da versucht man dann nochmal mehr rauszuholen, um irgendeine Schlagzeile zu bekommen. Ja, also. Ich hoffe, dass das jetzt mal ein bisschen abklingt, um ehrlich zu sein. Das war mir jetzt irgendwie ein bisschen viel mit der Neuer-Verletzung, dann das Drama um Jan Sommer, dann mit dem Torwarttrainer, dann jetzt das Interview von Neuer und so weiter und so fort. Die letzten Wochen als Bayern-Fan waren nicht gerade, also es hört sich jetzt so doof an, aber die waren echt anstrengend. Und ich hoffe, dass das Ganze jetzt mal ein Ende hat.
Ja, vor allem, man muss einfach sagen, hätte Bayern die letzten 3 Spiele, also hätte Bayern jedes Spiel die Saison gewonnen, also dieses Jahr, dann hätte das keinen interessiert, ob ein Gnabry in Paris auf der Fashion Week ist. Also ganz ehrlich, das ist halt wirklich so, es ist halt sehr kritisch dann in diesem Schlicht und für Julian Nagelsmann ist es dann auch, glaube ich, schwer, so, das so zu managen. Also ich glaube, das ist keine Kritik, falls das irgendwer so verstehen soll, aber ich glaube, dass jemand mit mehr Erfahrung, zum Beispiel ein Hansi Flick, auch wenn der auch oft Fehler macht, ich glaube, er würde es besser managen, solche Situationen. Aber das nur so nebenbei. Dann wollen wir aber zu was kommen, wo du auch ja schon drüber geredet hast, wo ich dann auch noch meine Meinung zu abgeben wollte, zu Hasan Salihamidzic und die Cancelo-Verpflichtung. Also meiner Meinung nach ein super Transfer. Also er hat direkt im ersten Spiel gegen Mainz die Vorlage gemacht. Wirklich
Heute
sehr,
auch
sehr
wieder.
stark. Heute auch wieder anscheinend. Ja, also wirklich ein sehr, sehr guter Transfer, diese Laie, wirklich gut, wirklich aus dem Nichts auf einmal. Bayern verpflichtet Cancelo, wirklich, also ganz, ganz starke Arbeit und auch diese Möglichkeit, ihn für 70 Millionen zu verpflichten nach dieser halben Saison, wirklich sehr gut. Also meiner Meinung nach für einen Spieler wie João Cancelo ein komplett gerechtfertigter Preis, wo ich mir auch sicher bin, dass der diese Leistung bringen wird. Er wird jetzt, denke ich mal, seine Leistung auch zeigen, wie er jetzt schon andeutet, in der restlichen Saison. Und ich denke, wenn alles gut läuft, werden die Bayern dann auch diese Summe ziehen. Natürlich sagt man hier aus unserer Bundesliga-Sicht, boah, 70 Millionen ist schon hart. Aber meiner Meinung nach muss man so einen Transfer als FC Bayern machen. Also So einen Fehler hat man schon bei einem Perisic damals gemacht, wo wir auch schon drüber geredet haben hier im Podcast, den man damals für ja bei weitem nicht so hohes Geld verpflichten wollte, aber wo man dann einfach seinen Prinzipien nachgegangen ist. Meiner Meinung nach sollte man das Geld in die Hand nehmen, um ihn zu verpflichten, wenn er seine Leistung bringt und wenn der Spieler interessiert daran ist. Kann natürlich auch sein, dass ein Cancelo zurück zu City will, das ist die andere Sache. Aber wenn er sich wohlfühlt und interessiert daran ist, bin ich mir sicher, dass man auf Bayern-Seite diese Summe ziehen wird und die auch meiner Meinung nach halt völlig gerechtfertigt sind. Also wenn man sieht, wofür andere Spieler in anderen Ländern eingekauft wird, dann ist für einen Joe Cancelo, der ja eigentlich seitdem er bei Manchester City ist, von Anfang bis Ende, abgesehen jetzt von den letzten Part, wo er halt einfach nicht gespielt hat, aber davor hat er auch seine Leistung gebracht. Also er hat immer gute Leistungen gebracht. Er ist der perfekte Spieler für Bayern. Das ist das, was den Bayern jetzt über die letzten 2, 3 Jahre gefehlt hat. Ein guter, stabiler Rechtsverteidiger, der alles kann, so ziemlich. Das haben sie jetzt. Und ja, es wäre meiner Meinung nach ein super Transfer, erstmal jetzt diese Leihe und ihn dann auch fest zu verpflichten, wäre, glaube ich, ja, für den FC Bayern ein Riesenschritt und auf jeden Fall sehr, sehr gute Arbeit, die Salihamidzic da geleistet hat. Also über die gesamte Saison, wie auch schon im Sommer. Er wurde gehatet viel in den letzten Jahren. Aber was Salihamidzic diese Saison transfertechnisch abgeliefert hat, wirklich einwandfrei. Also muss man einfach so sagen, da hat er wirklich richtig gute Arbeit gemacht und sich persönlich auch sehr, sehr weit entwickelt.
Ja, neben dem Transfer von Joao Cancelo gab es fast noch einen anderen Megatransfer. Und zwar wäre Isco, der fünffache Champions League-Sieger mit Real Madrid, um ein Haar zu Union Berlin gewechselt. Das kam auch ziemlich plötzlich, fand ich. Also, das wirkt irgendwie so unreal, das so zu hören. Isco zu Union Berlin. Aber auf der anderen Seite muss man halt auch überlegen, die besten Tage von Isco sind halt auch vorbei und Union Berlin ist halt immerhin Zweiter der Fußball-Bundesliga. Also wenn man es aus dem Blickwinkel betrachtet, ist es also gar nicht so unrealistisch gewesen. Und es sah eigentlich alles nach einem Transfer von Isco zu den Eisernen aus. Dann allerdings ist der Deal in letzter Sekunde geplatzt. Und zwar war er schon in Berlin, hat den Medizincheck schon gemacht und es waren auch alle vertraglichen Sachen wohl fest besprochen und der Vertrag war auch schon unterschriftsbereit auf dem Tisch liegen. Allerdings hat dann die Seite von Isco, laut Medienberichten der Manager, noch wohl eine andere, man weiß jetzt nicht genau was, aber eine andere vertragliche Sache, ja, also er wollte eine andere Sache noch reingeschrieben haben in den Vertrag, ob es Bonuszahlungen waren, ob es ein anderes Gehalt war, weiß man nicht. Es wurde zuerst spekuliert, dass man wohl Brutto-Netto verwechselt hat, das kann ich mir aber irgendwie nicht denken.
Nein, es liegt einfach daran, dass in Spanien Verträge, das Gehalt in Verträgen in Nettobetrag festgestellt werden. Also der Verein bezahlt zwar noch viel, viel mehr als Bruttolohn, aber in dem Vertrag steht der Nettolohn, den der Spieler am Ende bekommt. Und in Deutschland steht da eben nicht der Nettolohn, sondern der Bruttolohn. Das heißt, die haben dem da 2 Millionen draufgeschrieben, aber der bekommt, keine Ahnung,
1,1 oder irgendwie sowas.
1,1 oder so. Also das ist halt der Fehler. In Spanien wird ein Vertrag halt anders festgehalten als in Deutschland. Und das war dann halt der Fehler. Und da haben die Berater anscheinend geschlafen oder sonst was. Und dann ja, kam es halt zu diesem Fehler, dass dann dieser Missstand da
Aber ich habe so
entstanden ist.
verstanden, aber ich habe so verstanden jetzt, dass das, also dass das gemunkelt wurde, aber dass das nicht safe war. Ich habe jetzt irgendwie verstanden, dass wohl der Berater noch mehr Geld rausholen wollte als diese 2 Millionen oder was auch immer, was am Vertrag standen. Man weiß ja die genaue Summe nicht.
Ja, wahrscheinlich, weil er 2 Millionen netto haben wollte.
Ja, das kann sein, aber ich hatte jetzt so verstanden, dass er wohl irgendwie noch irgendwelche Bonuszahlungen hat. Ist ja, am Ende des Tages ist ja auch egal, der Deal ist jedenfalls geplatzt. Da war wohl ein ja, geldgieriger Manager mit dem Spiel. Allerdings muss man halt sagen, dass halt der gleiche Manager war, der auch Renato Sanchez zu den Bayern gebracht hat. Also der müsste eigentlich wissen, dass man in Deutschland grundsätzlich keine Nettoverträge vergibt.
Aber was man sagen muss, auch da Lob an Union Berlin, dass man sich treu geblieben ist und gesagt
Ja,
hat,
auf
nee,
jeden Fall.
das wird nichts für uns. Also ich finde es sehr gut, dass man sich dann da nicht irgendwie zu was
Einlullen
hinreißen
lässt,
lassen
ja.
hat, weil man hat es ja schon gemerkt, dieser Hype. Also es ist ja entstanden irgendwie so, eigentlich ja beim Berlin-Derby ist es ja so entstanden, beim Interview vor dem Spiel, wo man mal so nachgefragt hat, wie sieht es denn mit Isco aus? Es wird da Gerüchte. Und
Es wurde nicht verneint.
Ja, es wurde nicht verneint, da kam dann so eine unschlüssige Aussage, irgendwie wurde es eher ironisch dargestellt von beiden Seiten. Und dann kam dann dieser Instagram-Beitrag nach dem Sieg von Union Berlin,
Wo alle
wo.
Spieler so gesagt haben, ja, jetzt kommt der Safe und Isco hat ja auch
Ja,
kommentiert.
Trimmel hat den, glaube ich, hochgeladen und hat geschrieben, der war für dich, Isco, und der hat drunter kommentiert, irgendwie mit einem Applaus. Und ja, es war irgendwie so ein vogelwildes Gerücht und Transfer, der dann auf einmal entstanden ist. Und es wäre natürlich für Union krass gewesen, so einen Namen in seinen Reihen. Das wäre einfach nochmal so das i-Tüpfelchen auf das, was dort in diesem Verein aktuell entsteht, dass so eine Weltklasse mit, ich glaube, 5 Champions-League-Titeln, ja, zu ihnen wechselt. Also, das wäre natürlich für sie sehr, sehr krass gewesen. Auch wie du, wenn du schon gesagt hast, dass er vielleicht dann gar nicht mal so die Leistung bringt, ist halt auch die Frage, ob er der Spieler dann überhaupt so gewesen wäre, der Union weitergeholfen hätte. Kann man nicht sagen. Aber auf jeden Fall wäre es der Hammer gewesen für Union. Und ich finde es toll, dass man trotz diesem ja, Eifer, der dann schon um diesen Transfer da war, sich treu geblieben ist, dann nicht sich irgendwie zu was hinreißen lassen hat und gesagt hat, nee, wir hätten dich gern bei uns, würden gern unsere Fans ja sozusagen stolz machen, weil man muss schon sagen, man hat schon einen gewissen Stolz dann auch gemerkt, dass man so einen Spieler verpflichten kann. Aber sie haben gesagt, sie bleiben sich treu und möchten nicht so viel zahlen. Sie gehen mit anderen Leuten. Und das finde ich wirklich herausragend und das zeichnet auch Unionsarbeit aus.
Auf jeden Fall, dass man dort standfest bleibt, ist auf jeden Fall Union Berlin hoch anzurechnen. Ja, dann haben wir soweit die Transfers, das Drama bei den Bayern, Pokalspiele. Dann würde ich noch sagen, kommen wir noch zur Formel 1. Da gab es jetzt ja auch eine große News, die selbst für mich als großer Formel 1-Fan, der immer die ganzen neuesten News eigentlich immer parat hat. Bisschen was Überraschendes, und zwar, dass Ford jetzt in die Formel 1 kommt, und das ist jetzt ja schon sicher. Ford wird ab 2026 in die Formel 1 kommen, nicht als eigenständiges Team, aber als Motorenpartner von Red Bull. Und das kam, fand ich, irgendwie wirklich sehr, sehr überraschend, weil Ford war jetzt ja lange nicht mehr der Formel 1, ich glaube 20 Jahre waren sie nicht mehr der Formel 1, auch wo sie in der Formel 1 waren. Waren sie jetzt nicht so erfolgreich? Sie waren 1994 Motorenlieferant für Benetton, für Michael Schumacher. Also, sie haben halt den ersten Weltmeisterschaftsmotor für Michael Schumacher gebaut. Aber danach war man jetzt nicht mehr so erfolgreich. Ich glaube, man hat auch keine weiteren Titel eigentlich geholt. Man hatte, glaube ich, mal in den 70ern eine kurze Partnerschaft mit McLaren und so weiter, wo Fittipaldi dann mal Weltmeister wurde, ich glaube, James Huntford mit Ford Motoren Weltmeister. Und man war jetzt ja nicht so eine feste Größe in der Formel 1, wie man zum Beispiel mal in den 60ern war, in der Langstrecke in Le Mans, wo man viermal hintereinander, glaube ich, Le Mans gewonnen hat. Und es kam ein wenig überraschend, weil jetzt vor kurzem erst wieder offiziell wurde, dass Honda wieder richtig auf den Red Bull-Wagen stehen wird. Und es wurde so ein bisschen gemunkelt, dass Honda ab 2026 oder auch nach 2026 weiter die Motoren für Red Bull bauen wird, weil Honda ist ja eigentlich 2021 nach dem WM-Sieg von Max Verstappen aus der Formel 1 ausgeschieden. Und man wollte sich nicht mehr auf die Formel 1 konzentrieren. Allerdings kam dann ein neuer CEO ins Spiel mit rein und Honda hat dann doch wieder angefangen, Motoren für Red Bull zu bauen. Und man hat ja am Ende der letzten Saison wieder den Honda-Schriftzug gelesen und auch dieses Jahr ist der Honda-Schriftzug wieder da. Und ich meine, er ist auch wieder auf den Rennoverall zu sehen und auch auf den Helm der Fahrer. Also Honda ist sozusagen wieder komplett der Motorenlieferant für Red Bull bis 2026. Allerdings jetzt nach 2026 oder ab 2026 wird es Ford sein. Was ich cool finde, wir haben dann noch einen weiteren Motorenlieferant, weil Honda wird wohl auch in der Formel 1 bleiben. Man weiß jetzt nicht, in welcher Position. Allerdings haben sie das Motorenreglement nämlich unterschrieben und sie werden das Motorenreglement für 2026 wohl kaum unterschreiben, wenn sie dann nicht in der Formel 1 sein werden. Also Alpine, beziehungsweise Renault hat dort unterschrieben, Ford, Ferrari, Mercedes, Honda und ja, habe ich jetzt noch wen vergessen? Audi, natürlich Audi. Also die sechs, wir haben dann 2026 sechs Motorenlieferanten, was natürlich schon mal sehr gut ist, was eine gute Bandbreite ist. Und was natürlich auch noch gut ist, man hat jetzt in der Formel 1 ein Verfahren, rausgebracht, um neue Teams mit einzuführen. Es gab ja die Situation, dass Cadillac oder es gab das Gerücht, dass Cadillac in die Formel 1 einsteigen will, zusammen mit Andretti. Und einige Teams haben sich ja kritisch dazu geäußert. Man weiß jetzt aber noch nicht ganz, wie es dort weitergeht. Ist ja noch ein bisschen lang hin bis 2026. Also dort sind auch noch nicht das letzte Wort gesagt. Allerdings kann man sich jetzt darüber freuen. Ab 2026 haben wir einen sechsten Motorenlieferant, was sehr, sehr cool ist. Erinnert so ein bisschen an die 2000er, wo man auch mit Mercedes, Ferrari, BMW, Toyota, Mercedes, Cosworth, da hat man ja auch jede Menge Motorenlieferanten, dass man jetzt wieder dahin kommt, weil vor ein paar Jahren hatten wir halt wirklich nur Ferrari, Mercedes, Honda und Renault. Und dass man jetzt wieder zwei mehr an Bord hat, ist auf jeden Fall sehr, sehr positiv. Also das kann man, glaube ich, schon mal grundsätzlich sagen. Das ist positiv für die Formel 1 einfach.
Ja, auf jeden Fall. Vor allem ist es einfach viel spannender, als wenn man jetzt ja gefühlt drei Motoren hatte, beziehungsweise gefühlt ja nur zwei. Also ich finde, gefühlt hat man nur Mercedes und Ferrari und dann ja fährt Mercedes für Mercedes und Ferrari für Ferrari. So, also ich finde es einfach unspannend und so kommt einfach viel mehr Mischung ins Feld und man hat vielleicht auch viel mehr, ja, keine Ahnung, Leistungsgleichheit oder so, weil man muss einfach sagen, normal wird ein Mercedes-Kundenteam nicht so schnell sein, wie es Mercedes Hauptteam so gefühlt, weil das wäre einfach nicht logisch für Mercedes, wenn man irgendwie ein Kundenteam stärker machen würde als sich selbst so. Also
Ja.
das ist halt einfach viel, viel besser für die Formel 1, wenn viel mehr Motorenteams da sind. Und ich finde es auch generell besser, wenn es, keine Ahnung, vielleicht höchstens zwei Teams gibt, die mit dem gleichen Motor fahren. Das finde ich ja völlig in Ordnung, so wie es bei Red Bull zum Beispiel ist und Alpha Tauri. Sowas finde ich ja völlig in Ordnung. Wenn man dann irgendwie Red Bull Alpha Tauri hätte, dann Ferrari, Alfa Romeo, beziehungsweise das fällt ja dann weg, wenn dann Audi daraus wird und so. Oder
Dann
Mercedes
Ferrari,
und
dann nur noch Haas.
ja, dann Ferrari und Haas zum Beispiel und keine Ahnung, Mercedes und Williams, so. Das fände ich völlig legitim so. Aber so wie es gerade ist, finde ich es einfach nicht cool, so dass man ja eigentlich zwei Motorenhersteller beziehungsweise drei hat. Ja.
Weil Alpine ist ja auch kein Motorenhersteller. Sag ich mal, das ist ja das Ding, Alpine oder beziehungsweise Renault war ja früher ein Team, was ja x viele Teams beliefert hat. McLaren, Red Bull, Alpha Tauri und beziehungsweise damals noch Toro Rosso, was weiß ich, ganz früher noch KTM und so weiter. Und jetzt haben die einfach keinen Motorenpartner mehr. Deswegen ist Alpine ja komplett auf sich alleine gestellt. Das ist ein Werksteam, was halt nur Motoren für sich selbst baut. Also das muss man auch noch auf jeden Fall festhalten, während halt die ganzen anderen Motorenlieferanten halt mehrere Teams haben, wie Mercedes halt mit Aston Martin, Williams, McLaren, Ferrari mit Haas, Alfa Romeo. Doch hat man auch einfach viel mehr Daten.
Ja, auf jeden Fall. Also, wir freuen uns sehr auf die Formel 1-Saison. Wir freuen uns natürlich auch, wenn noch mehr Teams in die Formel 1 kommen. Und dann gab es ja die ersten Car-Launches. Und genauer werden wir da, denke ich, dann wieder in einer Sonderfolge drüber sprechen, wo wir, wenn alle draußen sind und wir dann ja alle unser Ranking wieder abgeben. Aber man kann ja so schon mal anfangen. Also, Red Bull, ja, hätten die auch einfach, hätten.
Zu sagen, weil das Auto einfach 1:1 aussieht wie 2022.
Also wirklich, ich sehe da nicht mal irgendwie einen Buchstaben in einer anderen Schrift geschrieben oder so. Also, ja, also man hätte auch einfach ein Bild vom Auto von Abu Dhabi da hinsetzen können. Also, dafür hätte man jetzt wirklich nicht eine große Show mit Feuerwerk da machen müssen. Und Haas hat ja auch schon ihr Auto bekannt gegeben. Wir teilen jetzt einfach mal, denke ich, unseren ersten Eindruck. Und da muss ich sagen, erster Eindruck jetzt auf dem Plateau, ja, eher schlecht. Also, eher. Meiner Meinung nach, also mir gefällt das nicht ganz so mit dem vielen Schwarz. Mir hat das mehr Weiß mehr gefallen mit dem Rot zusammen und dann dem Schwarz. Jetzt ist es eigentlich nur noch so weiß-schwarz. Das ja, gefällt mir nicht mehr so. Genauer werden wir dann noch darüber reden. Natürlich muss man auch abwarten, wenn man das Auto auf der Strecke sieht. Wir haben auch schon gesehen, dass das Auto auf der Strecke vielleicht ganz anders aussieht als auf der Vorstellung, weil es dann nochmal anders wirkt. Muss man natürlich abwarten. Aber jetzt mein erster Eindruck vom Mars ist ja eher nicht so überragend.
Nee, also ja, zum Red Bull kann man halt einfach wirklich sagen, dass es einfach das 2022er Auto ist vom Livery her. Was ich halt einfach ultra schade finde, also weil Red Bull kann halt so viel Cooles eigentlich machen mit ihren Autos. Es sieht ja an sich nicht schlecht aus, aber es ist halt einfach langweilig, weil von den Farben her ist es halt einfach wirklich seit 2016 in diesem mattblau einfach komplett das gleiche Auto. Also seit 2016 hatte Red Bull dieses mattblau und man hat es einfach immer. Das Einzige, was sich halt bei Red Bull ändert, sind die Sponsoren und der Motorenpartner halt und sonst bleibt alles gleich. Also das Auto sieht wirklich 1:1 aus wie der Red Bull von 2022. Das Einzige halt, was sich wirklich geändert hat, ist halt der etwas größere Honda-Schriftzug, wo halt, der war ja am Ende der letzten Saison sogar auch wieder da. Der war ja sonst zum Großteil der Saison statt der HRC, also Honda Racing Company drauf. Aber sonst ist das Auto halt wirklich 1:1 das gleiche. Ein paar Sponsoren sind, glaube ich, neu dazugekommen, manche weggegangen. Aber sonst ist das Auto komplett das gleiche. Also hätte mir einer das Bild gezeigt von dem Red Bull von diesem Jahr, hätte ich vor einer Woche gesagt, das war der 2022er Red Bull. Also da sehe ich keinerlei Veränderungen zu sehen. Und wie gesagt, das finde ich so schade, weil Red Bull eigentlich so viel Cooles machen kann. Man, keine Ahnung, als man auch immer diese Special Liveries hatte am Anfang der Saison bei Testfahrten oder so weiter. Ich verstehe nicht, warum ein Team das nicht mal durchzieht und mal sowas eine ganze Saison überträgt, weil das so cool aussah. Oder auch zum Beispiel dieses Special Livery, das du fandest, ist zwar hässlich, aber ich fand es schön. Dieses Weiße, was man in der Türkei mal hatte, 2021. Warum nimmt man nicht mal sowas irgendwie, mal was anderes, sondern man nimmt halt wirklich immer das Gleiche. Man kann jetzt natürlich sagen, ja, die Ferrari sind auch immer rot, aber bei Ferrari, die variieren mal viel mit Farben und so weiter. Also bei Ferrari, wenn du ja den 2022er mit dem 21er vergleichst, das sieht ja komplett anders aus. Nicht nur von der Form her, sondern generell von der Farbe her und so weiter. Bei Red Bull ist halt seit 2016 das gleiche Bild. Und das finde ich halt wirklich schade, weil man halt wirklich so viel Cooles machen kann mit Red Bull. Keine Ahnung. Finde ich einfach schade. Und bei Haas, ich finde, es sieht halt einfach so ein bisschen von der Farbkombination her aus wie ein Indycar. Kommt natürlich auch wahrscheinlich daher, dass Haas ein US-amerikanisches Team ist. Aber vor allem dieses Schwarz erinnert mich immer sehr an Indycar-Autos. Ja, ich bin jetzt auch kein Riesenfan davon. Also ich finde es jetzt nicht schrecklich. Also es gab auf jeden Fall in der Vergangenheit schon schlimmere Liveries. Allerdings gab es auch schon deutlich bessere. Also ich glaube, die beiden werden, um echt zu sein, bei meinem Ranking relativ weit unten sein. Da werden wir, wie gesagt, bei unserer Prediction vor der Saison nochmal dick drüber reden, welche Autos wir dann am schönsten finden. Morgen wird ja der Williams vorgestellt, da bin ich auch mal gespannt. Bei Williams ja auch immer viel ändert an den Autos. Die Autos sahen ja in den letzten Jahren auch immer unterschiedlich aus. Ich bin mal gespannt, ob sie dieses Jahr an ihrem Konzept festhalten. Dann kommt Alfa Romeo am Dienstag, also nur einen Tag danach, da bin ich auch mal sehr gespannt, weil letztes Jahr hat man ja was komplett anderes als 2021 gemacht. Und ich fand, das Auto sah eigentlich sehr, sehr schön aus letztes Jahr. Da bin ich auch mal gespannt, was Alfa dort macht. Alfa Tauri am 11., also am Samstag, am Samstag, wenn ich richtig liege, bin ich auch mal sehr gespannt, weil Alfa Tauri kann halt auch immer so viel mit den Autos machen und die Autos sahen halt auch in den letzten 3 Jahren immer unterschiedlich aus. Aston Martin, die Autos sehen vom reinen Livery her immer sehr schön aus, kommt am 13., am gleichen Tag wie McLaren, die auch eigentlich viel machen können. Man hat ja ein paar Sponsoren durchgewechselt. Da bin ich mal gespannt, welche Farbe oder welches Livery der McLaren haben wird. Dann am 14., am Valentinstag, kommt das Auto, worauf ich glaube, wir beide am meisten gespannt sein werden, auf den Ferrari. Frederic Vasseur hat schon gesagt, dass er rot sein wird. Also
Wow.
da wird es keine großartigen Überraschungen geben. Dann am 15. die Silberpfeile. Mal gucken, ob sie wirklich silber bleiben. Ich denke mal schon. Obwohl ich sagen muss, das hat Silberne eigentlich. Ich fand das Auto letztes Jahr nicht so schön, obwohl ich eigentlich Fan war von zum Beispiel 2019er Mercedes. Das war ein wunderschönes Auto, fand ich. Oder auch der 2018er. Aber irgendwie, keine Ahnung, konnte ich mich jetzt letztes Jahr mit dem Livery nicht ganz anfreunden. Und halt der schwarze Mercedes 2020 und 21, die Autos sahen schon sehr, sehr böse aus. Ich fände es irgendwie cool, wenn Mercedes mal wieder auf das schwarze Livery zurückgreift. Glaube ich allerdings nicht, wäre natürlich cool. Und am 16. als letztes, wie auch schon vergangene Saison, ist Alpine dran. Da wird, denke ich, auch mal wieder BWT einen großen Einfluss auf das Livery haben. Aber wir lassen uns überraschen. Wir haben schon gesagt, wir feiern einfach diese Car Launches immer sehr. Und ich freue mich auch schon, wie gesagt, wie Bolle auf den Ferrari. Das ist für mich irgendwie immer natürlich das Highlight als Ferrari-Fan. Und ja, ich guck da mal, wie unser zukünftiges Weltmeisterschaftsauto aussehen wird. Und ja, das Auto aussehen wird, vielleicht ein paar Monate wieder als Modell kaufen werde. Ich hoffe, es sieht so ähnlich aus wie das von vergangener Saison, weil das sah echt sehr, sehr schön aus in diesem dunklen Rot. Kann man das ruhig gerne noch ein paar Saisons haben. Da kann man sich eigentlich kaum satt sehen, wobei das haben wir bei Red Bull ja auch immer gesagt. Also mal abwarten. Der Name ist ja noch nicht offiziell bekannt, allerdings soll er ja F1675 heißen. Warum 675, weiß ich nicht. Also letzte Saison hieß er ja einfach nur F175. Da bin ich mal gespannt, was Ferrari, ob Ferrari den Namen wirklich hat oder ob sie was anderes auswählen. Das werden wir ja spätestens in anderthalb Wochen sehen. Allerdings sind wir bis dahin gespannt wie ein Flitzebogen. Und ja, das wäre es dann auch für diese Folge. Waren jetzt ja viele Themen wieder. War halt viel los in den letzten anderthalb Wochen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wir melden uns dann nächste Woche wieder. Nächste Woche ist dann der Pokal auch wieder unter der Woche, der jetzt ja aufgeteilt war auf vergangene Woche und auf diese Woche. Dann Bundesliga, die nächsten Car-Launches. Also es gibt wieder dann viel zu berichten. Und ich hoffe, ihr seid dabei und denkt immer daran, einfach mal abziehen.
Ja, auch von meiner Seite, ich wünsche euch ja eine schöne Woche. Wir sind sehr gespannt, also auch ich bin sehr gespannt auf die Car Launches, wie du gesagt hast, gespannt wie ein Flitzebogen. Und ja, wirklich, also Ferrari natürlich auch immer spannend. Zum Red Bull muss ich sagen, also ich sehe mich ja nicht satt an ihm. Es ist trotzdem immer ein schönes Auto, weil es einfach, ja, es sieht einfach so clean aus, einfach mit diesen roten Bullen und so. Es ist einfach, was will man groß anders machen, muss man sie halt auch in Schutz nehmen. Aber trotzdem wäre schön, da zumindest ein paar Änderungen mal zu sehen. Jedenfalls, ich wünsche euch auch eine schöne Woche. Diese Woche stehen ja die nächsten DFB-Pokalpartien an und dann eben auch wieder Bundesliga. Am Sonntag bin ich auch wieder im Stadion gegen Frankfurt und Montag, also in der Nacht von Sonntag auf Montag steht ja einer der größten Sportevents
Stimmt, der
des
Super Bowl.
Jahres an. Und zwar der Super Bowl, und da bin ich natürlich auch sehr
Ich bin
gespannt
auch
drauf.
hyped.
Ja, bis dahin hören wir uns aber sicher nochmal, und ich sage auch von meiner Seite ciao. Ich wünsche euch eine schöne Woche und bis dann.